Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Meine Lieben, als erstes möchte ich mich für die vielen und unglaublich qualitätsvollen E-Mails zum Hartz IV und meinem Briefträger, sprich Working Poor, sprich Fragestellung, kann man von seinem Gehalt überhaupt noch leben, bedanken. Also das ist, hat eine ganz, ganz große Bandbreite bekommen, von einzelnen Weblinks angefangen bis hin zu jemandem, der hat sich wirklich viel Mühe gemacht, mir statistisches Material aus der Schweiz zu übersenden, bis hin zu innerlichen theologischen Fragen des Umgangs mit der Ungerechtigkeit zur Welt. All dies mache ich dann am Montag, werde ich dort beantworten, zumal ich auch heute noch einmal etwas sehr, sehr Spannendes in einer guten österreichischen Tageszeitung, es gibt eh nur noch eine, dem Standard gelesen habe, was noch einmal ein anderes Licht drauf wirft und wirklich eine Sache ist, dem ich nochmal nachgehen möchte. Heute am Samstagabend, und das ist vielleicht auch wirklich so eine ganz wesentliche Geschichte, die ich mir erlaube, einfach zu sagen, und da wird das Tagebuch eines Pfarrers bei aller Betroffenheit über die Dinge der Welt, bei Unverständnis, bei sich aufregen und allem, was dazu gehört, in der klaren Wahrnehmung der Welt in ihren guten und schlechten Seiten, muss nach so einer totalen Weltzugewandtheit wieder der Punkt kommen und jetzt schaue ich in die Heilige Schrift rein. Jetzt schaue ich mir das an und jetzt kommt ein Predigttext auf mich zu für morgen, Mühlbach am Hochkönig Gottesdienst, aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde zu Rom im 9. Kapitel, der einfach genial ist, großartig ist, wunderbar ist. Den muss ich Ihnen einmal vorlesen und vielleicht einfach auch einmal ins Gedächtnis rufen, denn wir wissen eh alle, dass der dort steht, aber wie massiv der ist, den muss man sich wirklich geben. So schreibt Paulus, was sollen wir jetzt sagen? Ist Gott ungerecht? Auf gar keinen Fall. Denn er hat ja schon zu Mose gesagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es jetzt nicht darin, ob jemand will oder wie sehr er sich anstrengt, sondern an Gottes Erbarmen. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und er verstockt auf der anderen Seite auch, wen er will. Jetzt sagt ihr zu mir, warum will denn Gott eigentlich nur was von uns? Warum beschuldigt er uns? Wir können doch eh nicht seinem Willen widerstehen. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Kann denn ein Werkstück zu seinem Handwerker sagen, warum machst du mich so? Hat denn ein Töpfer nicht die Macht über den Ton? Und aus einem Klumpen Ton kann er ein wundervolles Speisegeschirr machen oder eine Kloschüssel. Es ist doch so, dass Gott in Wirklichkeit mit großer Geduld die unwürdigen Gefäße, die unwürdigen Werkstücke ertragen hat, die in Wirklichkeit zum Verderben bestimmt sind. Und zwar genau deshalb, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen seiner Barmherzigkeit, die er bestimmt hat zur Herrlichkeit. Und deswegen hat er uns berufen, nicht allein aus dem alten Volk Gottes, den Juden, sondern auch aus den Heiden. Meine Lieben, seien wir uns doch mal bewusst, diese Welt ist einfach auch dazu da, dass wir sie wahrnehmen in ihrer Grausamkeit, ihrer Ungerechtigkeit, ihrer Wahnhaftigkeit. Und sie ist auch dazu da, in ihrer ganzen Ungerechtigkeit und Wahnhaftigkeit, damit die Gnade Gottes an den Menschen Gottes groß werde. Also es ist noch nicht das Paradies da. Ne? Aufs Reich Gottes haben wir zu warten, das jüngste Gericht ist noch nicht da. All unsere Hoffnungen gehen dorthin. Klar, Gott soll sich hören lassen, soll sagen, so Herrschaften, jetzt kommt's heim, jetzt sorgen wir mal für Gerechtigkeit. Aber jetzt ist es noch nicht da. Und es ist und bleibt so, dass es so und so viele Menschen gibt, die sind von Gott offenkundig so gemacht, dass sie keine Ahnung haben von seiner Gnade, kein Gefühl haben für seine Barmherzigkeit und absolut kein Verständnis dafür haben, was Gott überhaupt will. Die sind sozusagen Kloschüsseln, Also im Originaltext ist es ein nicht ehrenvolles Gefäß, aber das versteht heutzutage natürlich keiner. In Wirklichkeit ist er noch Topf gemeint, sowas gibt's nicht mehr. Also übersetzen wir es einfach mit Kloschüssel. Das gibt's. Das sind Leute, die nutzen aus. Ganz einfache Geschichte, schauen Sie. Mein Vater hat sein Leben lang einen ziemlichen Hass auf Bauern gehabt. Wissen Sie weshalb? Nee, der hat den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Und nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg war in Wien eine furchtbare Hungersnot. Die Leute sind aufs Land hinausgepilgert zu den Bauern, soweit sie halt gekommen sind. Und die meisten dieser Bauern haben unvorstellbare Beträge verlangt. Also da war für allein Brot teilweise ein Diamantring völlig. Okay. Ich komme daher nicht und lerne die alte Leitenbäuerin kennen, meine leider schon verstorbene, ganz, ganz liebe Nachbarin in dem uralten Bauernhof, wo wir da reden. Und plötzlich erzählt die eben von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die hat sie ja bewusst miterlebt und gesagt, naja, da haben wir halt den Leuten gegeben, was wir nur konnten, wenn sie gekommen sind. Das sind die anderen. Nein, der eine wird den Hungernden immer verstehen als Aufgabe, und er ist dankbar, dass er teilen darf, dass er was hergeben darf. Und der andere wird ihm immer nur verstehen als eine Möglichkeit, sich selbst zu bereichern. In so einer Situation nicht. Die Gnade Gottes groß werde an uns ist nicht, dass plötzlich der Blitz einschlägt und den Besenbauern verbrennt hat und dem Gurden auf 10-fache Ernte gegeben hat, die er dann verschenkt hat. Denn die Gnade Gottes ist groß in uns, wenn wir es dann schaffen, untereinander zu teilen als christliche Gemeinde. Die Gnade Gottes ist groß, wenn wir auf der einen Seite sehen, dass die Armen immer und immer und immer ausgebeutet werden und sie sind uns sozusagen geschenkt, damit wir Gutes tun dürfen. Das lieben wir doch. Wir tun doch total gerne Gutes. Unsere Leute, die da jetzt zuhören und die da mitmachen, die gehen an dem armen Hund, an dem Bettler auf der Straße nicht vorbei. Wenn ich einem Bettler was gebe auf der Straße und sage, darf ich Ihnen etwas geben? Ich glaube, es geht Ihnen nicht so gut. Da wirft man jemanden nicht was hin, sondern da ist man höflich, da bedankt man sich, da gibt man den Menschen was. Die Ungerechtigkeiten dieser Welt sind da und es sind auch diese bösen Menschen, diese unguten Gefäße, die gefüllt sind mit Dunkelheit und Schwärze, dazu da, damit wir in dieser Welt Gutes tun dürfen. Und das sei jetzt einmal ganz klar gesagt, damit wir lernen, allein kommen wir nicht durch. Wir müssen uns als Gemeinden zusammenschließen. Unser Gemeindebegriff ist so unterm Hund, wir haben einen Pfarrer, der sitzt irgendwo in einem ehemals christlichen Gebiet drinnen, wo halt, wo weiß ich, wie viel Prozent der Leute noch Christen sind und den zerreißt jetzt da irgendwo. Das soll nicht so sein. Die Christen dürfen zusammenleben. Sie dürfen miteinander feiern. Sie dürfen miteinander feiern, dass sie die Auserwählten sind, dass sie sich gut tun dürfen, dass sie Nachschau halten dürfen füreinander. Einfaches Beispiel. Ich habe in meiner Gemeinde eine junge Dame, die hat mit Ach und Krach, also irgendwann die Hauptschule geschafft, in Wirklichkeit ist sie in die Sonderschule gegangen und die ist von diesem Leben völlig überfordert. Aber siehe da, da tauchen wirklich drei alte Damen bei ihr dauernd auf und helfen ihr und schauen nach und bringen ihr was bei und erinnern sie dran, dass sie jetzt ihr Kind von der Volksschule abholen muss. Die zeigen ihr, dass man jeden Tag zusammenhaben muss, die helfen ihr beim Einkaufen. Die streiten auch mit ihr, weil die ist nicht ganz so einfach, weil sie natürlich dauernd überfordert ist. Verstehen Sie, die drei haben sie zusammengeschlossen und haben diesen einen Menschen als Objekt ihrer Christlichkeit und sind dafür dankbar, dass sie es tun dürfen, dass sie selbst so viel mehr haben. Wir in dieser Welt, meine Lieben, können uns nicht beklagen, für die Furchtbarkeiten, die Ungerechtigkeiten, die Ausbeutungen und so weiter und so fort, denn es ist uns gegeben als das Objekt unserer christlichen Handlungsweisen und dafür dürfen wir dankbar sein. Damit erinnere ich Sie und sende Sie hinaus, nicht Gutes zu tun, sondern an allererster Stelle sich zusammenzuschließen. Wir können, meine Lieben, das muss völlig klar sein, nicht mehr so weiter herumgurken auf der Ebene. Es sind eh alle lieb und wir müssen ja nur lieb sein und wenn wieder alle Christen werden, anschmoren. Es gibt ganz, ganz viele Gefäße gefüllt nur mit Dunkelheit. Und an allererster Stelle müssen sich die, die das Licht in sich tragen, zusammen auf ein Backel hauen, wienerisch gesagt, miteinander verbünden, zusammen miteinander leben, einander Gutes tun und dann können sie es der Welt gegenüber tun. Es wäre völlig sinnlos, wenn wir uns dauernd einreden würden, alle wären Christen, alle wären lieb sein, alle wären glücklich sein. Nein, denn wessen sich Gott erbarmt, dessen erbarmt er sich und wenn er verstockt, den verstockt er. Und es gibt die verstockten Menschen, die bleiben Objekte des christlichen Handelns. Aber sie werden niemals zu den Subjekten des christlichen Handelns werden. Sie werden es nicht erfahren und sie werden es nicht erfassen und sie werden schlicht und ergreifend nicht spüren. Aber Sie, meine Lieben, bitte, 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 versucht es nicht alleinig. Schließt euch zusammen und lasst euch an allererster Stelle einmal selber Gutes tun und erst an zweiter Stelle gut handeln an der Welt. Einen wunderbaren, gesegneten, geschützten, getragenen, ja erleuchteten Sonntagmorgen wünsche ich euch von ganzem Herzen, euer Pfarrer Hans Spiegel.